Herzlich willkommen im Tatort Leben. Tatortreiniger Marcel Engel nimmt dich mit. Erfahre, was wir von den Toten lernen können. Herzlich willkommen zu Todesursache.
Also, ein schwieriges Thema rund um die Justiz in Amerika. Und lass uns doch nochmal so ein bisschen, du hast das ja eben schön umschrieben, zu dieser zweiten Phase kommen. Weil du hast es eben schon gesagt, du hast viel geschrieben, du hast Bücher geschrieben.
Sechs.
Wie? Sechs Bücher.
Wahnsinn. Und eins nach meiner Entlassung, aber sechs im Gefängnis.
Wie sah sonst dein Alltag aus? Was hast du gemacht? Wie hast du...
Handeln gestemmt, gejoggt, tausende Briefe geschrieben. Die meisten Häftlinge, also in Virginia haben nur etwa die Häftlinge, in Virginia haben nur etwa die Hälfte der Häftlinge einen Job. Und die meisten dieser Jobs sind keine echten Jobs. Zum Beispiel im Speisesaal arbeiten, das ist ein echter Job, da gehst du auch dann irgendwie sechs Stunden hin. Mhm. Aber die meisten Häftlinge haben, sagen wir mal, erfundene Jobs. Ich hatte so einen Job, ich musste zweimal am Tag den Mikrowellenherd im Gemeinschaftssaal säubern. Meine Arbeitszeit war also alles in allem, wenn es hochkommt, 10 Minuten pro Tag. Ja? Mhm. Ja, ansonsten habe ich wie verrückt Handeln gestemmt, gejoggt und geschrieben. Ich habe sehr, sehr viel geschrieben und wie gesagt, Briefe und Bücher und solche Sachen. Ich hab gekämpft. Ich habe 14 Anträge auf Entlassung auf Bewährung gestellt, 2 Anträge auf eine Unschuldserklärung, 2 Haftüberstellungsanträge und so weiter und so weiter und so weiter. Man hat Zeit. Und ich habe natürlich viel gelesen und da habe ich mir diese Sache mit der Resilienz angeeignet. Denn ich hatte 2 lebenslange Haftstrafen. Der Richter hat angeordnet, dass ich die hintereinander absitzen muss. Und Virginia verschwendet, das ist der Bundesstaat, wo ich war, Virginia verschwendet kein Geld auf Häftlinge, die im Gefängnis sterben sollen. Also hatte ich nicht die Möglichkeit, mich weiterzubilden. Also musste ich das autodidaktisch machen. Glücklicherweise hatte ich immer viele Freunde, also Familie erst und dann Freunde und Unterstützer, die mir Geld geschickt haben. Also konnte ich mir immer Bücher kaufen per Postversand und konnte mich weiterbilden.
Also es wäre nämlich eine Frage gewesen, die hast du damit schon aufgelöst. In Deutschland ist es ja so, du hast ein gewisses Resozialisierungsprojekt immer, das zum Beispiel darin besteht, dass man dort einen Beruf lernen kann oder. Also es gibt dort schon auch anteilig richtige Beschäftigung, Fortbildung und eben unter anderem auch richtige Jobs, Hausarbeiter, Küche und so weiter, die dann den Gefängnisalltag dort ein bisschen unterhalten, also sprich die Tagesabläufe, die da als To-Dos bestehen und zusätzlich eben auch den Häftlingen etwas bringen sollen, nämlich Struktur, Abwechslung, Ablenkung und so weiter, war bei dir alles nicht der Fall. Das hast du schön erklärt. Du konntest dich also gar nicht weiterbilden, weil ich habe mir so gerade die Frage gestellt, da ist jetzt der Jens hochbegabt, intelligent und sitzt da und könnte ja eigentlich... Habe ich irgendwie auch mal in irgendeinem Kinofilm gesehen, da hat dann jemand dort sein Anwaltsstudium abgeschlossen und hat dann seinen eigenen Fall vertreten. Ja? Also das war so bei dir nicht, aber autodidaktisch hast du dich voll in Themen des Lebens reingearbeitet.
Ich habe natürlich auch an meinem Fall gearbeitet, nicht? Aber in Virginia, habe ich vorhin erwähnt, kann man gar keinen Antrag auf ein Wiederaufnahmeverfahren einreichen. Das konnte ich also gar nicht tun. Die Verfassungsklagen sind von einem Gesetz, das nennt sich AEDPA, begrenzt. Konnte ich also auch nicht weiter daran arbeiten. Aber ich konnte Bücher schreiben und alle möglichen anderen Anträge. Was den Haftalltag betrifft, das war also ein Buch, was ich im Gefängnis geschrieben habe, heißt tatsächlich Ein Tag im Leben des 1792-12, wurde dann in Deutschland veröffentlicht vom Gütersloher Verlagshaus, aber jetzt wieder veröffentlicht von mir. Da beschreibe ich einen Tag, 24 Stunden in meinem Leben, in einem Hochsicherheitsgefängnis. Und das ist das Buch. Ich halte ja jetzt hier in Deutschland so Lesungen. Das sind so Live-Events, ja. Das sind aber nicht so langweilige Lesungen, sondern dramatische Lesungen, ja. Und ich erzähle auch Geschichten, die nicht im Buch drin sind, wo ich angeschossen wurde und beinahe vergewaltigt wurde und wie ich mich als Kredit halt durchgeschlagen habe und solche Sachen, ja. Ja, denn das interessiert halt die Menschen und das mache ich bei diesen Live-Events.
Also bist du sicher auf Tour damit, ne?
Jo, denn ich will meinen Lebensunterhalt verdienen. Erstens. Zweitens, das ist mein Leben und natürlich habe ich ein Recht, mit meinem Leben zu tun, was ich damit machen will. Drittens, ich finde es richtig wichtig, dass Menschen erfahren, was sich da abspielt mit den 2 Millionen Menschen, die im Gefängnis sind. Ja? In der ersten Hälfte des Abends, wenn ich diese Live-Events mache, geht es ja nur um das Gefängnisleben. Ja? Und diese Welt der vollkommenen Hoffnungslosigkeit und absurden Brutalität, aber wo dann doch manchmal so Lichtblicke durchkommen und auch lustige Geschichten. Ja? Aber das wird in den Vereinigten Staaten natürlich ignoriert, außer als Unterhaltung. Orange is the New Black. Prison Break, ja. Aber das sind echte Menschen und es gibt 2 Millionen davon und die leiden schrecklich und es wird nichts mit ihnen gemacht. Du hast gerade ein paar Sachen beschrieben, die in deutschen Gefängnissen geschehen. Sowas gibt es in den USA so gut wie gar nicht. Und dann werden die entlassen, meistens so nach Jahren und Jahrzehnten halt, und kommen raus in eine Welt, die sie nicht kennen. Und dann wundern sich die Leute, dass sie Wiederholungstäter werden. Ja? Und dann in der zweiten Hälfte des Abends mache ich so eine offene Fragerunde und da kommen natürlich viele Fragen zu dem Fall, aber tatsächlich auch viele über die Politik der Vereinigten Staaten und warum ist das so dort drüben? Und philosophische Fragen, nicht? Was ist schlimmer, doppelt lebenslänglich oder die Todesstrafe? Nicht? Aber da sind echte Menschen. Und nochmal, von den 2 Millionen sind zwischen 100.000 und 200.000 unschuldig, ja. Und es wurden ja auch unschuldige Menschen hingerichtet. Zur Weihnachtszeit habe ich einen Adventskalender gemacht auf TikTok und Instagram. Jeden Tag einen neuen Fall von einem unschuldigen Menschen, der in den Vereinigten Staaten hingerichtet wurde. Wir machen das hier heute. Am 5. Februar. Heute wird jemand hingerichtet. Steve Nelson in Texas. Der Fall wurde nicht zu Ende ermittelt. Ja, der wird jetzt hingerichtet, obwohl man wirklich sagen kann, da gibt es ein paar legitime Fragen, ob der das wirklich war. Ja, aber der war ein ziemlich schlimmer Typ als Teenager. Ja, aber ob er diese Tat begangen hat, ist für mich gar nicht klar, aber da wollte ich nicht mal so genau drauf schauen. Es wurde ein Pastor umgebracht in diesem anderen Fall, ja, Steve Nelson Fall. Es wurde ein Pastor umgebracht. Irgendjemand musste dafür ins Gefängnis beziehungsweise in die Todeszellen. Und die Polizei hat sich jemanden geschnappt, der ein böser Typ war, ja, und der auch was damit zu tun hatte. Aber ob der wirklich der Täter war, oder nur draußen stand und Wache geschoben hat, um zu gucken, ob da jemand kommt, ja? Ist gar nicht klar, gar nicht klar. Trotzdem wird er sterben. Und das ist halt ein echtes Problem. Und durch meine Social Media Aktivitäten, meine Bücher und auch diese Live Events, die ich mache, ja, richte ich Aufmerksamkeit darauf. Denn das sollen Menschen nicht vergessen. Das ist meine Vergangenheit, aber das ist die Gegenwart von 2 Millionen Menschen. Und es sind Menschen, auch wenn sie schreckliche Dinge getan haben oder 100 bis 200.000 nicht getan haben.
Ja, also Wahnsinn. Ich meine, wir alle, glaube ich, haben Gerechtigkeitssinn als Gen, vielleicht ab und zu mit einem anderen moralischen Kompass, mit einem unterschiedlichen moralischen Kompass versehen. Und das Spannende dabei finde ich, wenn wir jetzt da so drüber reden, du bist da ja sehr engagiert, man hört das ja auch, hast eben gerade von diesem texanischen Fall gesprochen, der heute, fünfte, ne, sagtest du, fünfte,
Ja.
zweite 2025, ein Mensch, den sein Leben ein Ende findet. Ein schlimmer Finger vielleicht in seiner Vergangenheit, aber diese Tat selber, die ihm zur Last gelegt wird, überhaupt nicht bewiesen oder nicht ausreichend bewiesen, dass hinterfragt werden könnte, ob er wirklich da für Täter ist. Und dann kommen mir schon wieder so die Gedanken, dass viele Menschen da in so einer Verurteilungsschiene sind, zu sagen, ah ja gut, war er trotzdem ein Krimineller. Da ist es gar nicht schade drum. Finde ich sehr, sehr schade, dass die Gesellschaft mittlerweile oftmals so tickt. Und auch bemerkenswert an der Sache finde ich, man muss sich das immer mal vor Augen halten. Du kämpfst oder, ja, das kann man ja, darf man ja so sagen, du verbrauchst viel Lebensenergie, um auf diese Missverhältnisse, die dich ja auch betroffen haben,
Genau.
hinzuweisen. Man muss sich mal überlegen, das kennen wir alle vielleicht auch unserer Vergangenheit, nicht in deiner Härte, aber stell dir mal vor, man wird für etwas unschuldig im Elternhaus oder wie auch immer, man so eine kleine, ganz normale Lebensgeschichte verurteilt, bewertet und kann erstmal den Gegenbeweis gar nicht antreten, außer zu sagen, ich war es nicht. Ja, also ein Wahnsinn. Ich glaube, da sollte sich jeder jetzt mal, der hier jetzt gerade dabei ist, der den Jens auch erlebt hat, da noch mal reinversetzen. Also, wie
Also,
schrecklich das sein muss.
als Coach habe ich ja verschiedene, ganz verschiedene, unterschiedliche Menschen, aber ein paar Menschen sind auch so, also einer ist tatsächlich ein Justizirrtum in Deutschland und der ist auch wirklich unschuldig, der ist echt unschuldig. Aber ich habe einige Klientinnen und Klienten gehabt, als Coach, die genau in dieser Lage waren. Das war nicht irgendwie eine strafrechtliche Sache. Sie wurden bloß falsch beschuldigt. Und dann von anderen Menschen schräg angeschaut. Und es wurde dann erwartet, dass sie ihre Unschuld beweisen. Und die Unschuldsvermutung wird nicht angewendet. Wird ja auch bei mir nicht angewendet. Aber diese Unschuldsvermutung wird nicht angewendet. Und es wird mit den Fingern auf diese Menschen gezeigt. Und sie wissen dann nicht, wie werde ich damit fertig? Und dann kommen sie, also einige dieser Menschen sind zu mir gekommen. Und das passiert halt vielen Menschen falsch beschuldigt zu werden und sich nicht wehren zu können und nicht weiter zu wissen, denn das greift einen ja in der Ehre an und es ist zutiefst verletzend, denn man weiß ja selber von sich selber, ich war das nicht, aber die sagen das über mich. Wie können die das nur bloß denken? Nicht? Es gibt so eine Szene, die wird immer bei den Dokus bei mir immer wieder gespielt. Ganz am Ende des Prozesses, nachdem ich schuldig gesprochen wurde von der Jury, fragt der Richter mich, haben Sie noch etwas zu sagen? Und in allen anderen Fällen sagen die verurteilten Menschen dann gar nichts. Hängen bloß im Kopf. Nicht? Und ich habe ziemlich pampig gesagt, I'm innocent. Nicht? Ich bin unschuldig, weil, und ich war es auch richtig pampig, ja, weil ich es nicht fassen konnte. Wir können, wir Geschworenen, also das ist, ich war halt etwas arrogant damals, vielleicht immer noch, ich weiß es nicht, aber damals war ich sicherlich arrogant. Und meine Einstellung war, wie könnt ihr nur so blöde sein, mich schuldig zu finden für diese Sache?
Gut, du warst
Was
18 Jahre jetzt.
hakt bei euch da oben?
Ja,
Wie
oder?
könnt ihr das machen? Der Richter fragt mich, was haben Sie noch was zu sagen? Na klar, habe ich was zu sagen, ich war es nicht, am mindestens. Aber sowas passiert einem im Büro, sowas passiert einem in der Ehe.
Ja.
Nicht? Wie geht man damit um?
Und genau.
Erstmal tut es weh. Erstmal tut es weh. Nicht?
Ja, und genau da engagierst du
Und
dich
ich wollte noch
heute.
eine kurze Sache sagen.
Ja, gerne.
Du hast gesagt, dass ich da immer mich weiter befasste. Ich höre das manchmal. Warum hörst du nicht einfach auf, darüber zu reden? Auch in meinen Coachings, ja, sage ich immer, man kann vor der Vergangenheit nicht weglaufen. Man kann sie nicht wegwünschen, man kann sie auch nicht verdrängen. Da fangen die Probleme an. Der Grund, warum ich heute so gesund bin, und ich habe Leute um mich herum, die ganz genau drauf blicken, dass ich nicht Kacke bin, ja. Der Grund, warum es mir so gut geht, ist, weil ich meine Vergangenheit integriere und damit positiv umgehe und irgendetwas daraus ziehe, was mein Leben und das Leben anderer Menschen besser macht. Wenn man versucht, die Vergangenheit zu verdrängen, zu verheimlichen, wegzuwünschen, zu verschweigen, da fangen die Probleme an. Das ist das, was weh tut.
Ja, wir können kein Paralleluniversum leben, ne? Und
Nö,
da gehört
es
eben
gibt
unsere
dieses.
Vergangenheit dazu. Das mag es geben, genau, aber wir sind im Hier und Jetzt. Und um den Leuten vielleicht nochmal so ein bisschen auch einen Anreiz zu geben über diesen Podcast hinaus, zu deinen Live-Events zu kommen, um so ein bisschen wirklich in dieses Leben einzutauchen, diesen 30 Jahren. Und das ist ja eben gerade der Multiplikator für Resilienz. Ja, also in so einer feindlichen Umgebung zu überleben, bedeutet, du musst lernen, du musst resilient werden. Und die 7 Bausteine wollen wir mal jetzt hier nicht zwangsläufig aufgreifen, aber wichtig ist, da gibt es natürlich immer wieder Situationen, die haben mit Angst zu tun, die haben mit vielleicht auch manchmal Hoffnungslosigkeit zu tun. Wissentlich dessen, man hat ein Urteil, aber die Lebenssituation in so einem Gefängnis, je nach Insassen, verändern sich ja auch. Und eine Frage, die ich mir eben gerade so gestellt habe, hast du vielleicht gerade bei deiner sehr langen Haftzeit, du hattest von 4 Gefängnissen gesprochen, Supermax wäre vielleicht auch nochmal eine Sache, das zu erklären, jemand, der da nicht mit was anfangen kann. Was ein Supermax ist, das ist ein Hochsicherheitsgefängnis, ne?
Ja, also ich müsste mal durchzählen. Es waren hier 6 oder 7 Gefängnisse in den Vereinigten Staaten, ja.
Ja.
Aber zwei davon von diesen Gefängnissen waren Supermarktgefängnisse. Die sind jetzt ein bisschen aus der Mode gekommen. Die waren vor Anfang der 90er Jahre, Mitte der 90er Jahre, die große Mode in den USA. Das waren die Gefängnisse für die Bösesten der Bösen, sozusagen, ja. Da gibt es auch so Dokus drüber, nicht?
Warum der Wechsel?
Verzeihung?
Warum der Wechsel, Jens? Warum wurdest du
Alle paar Jahre wird man verlegt
ja?
in Virginia, weil die nicht wollen, dass man sich zu sehr an ein Gefängnis gewöhnt und auskundschaften kann, was die Schwachstellen sind. Also wird man alle paar Jahre verlegt. Nicht? Sicherheitsgründen.
Okay.
Supermax, klar, ich hatte doppelt lebenslänglich. Aber davon spreche ich auch bei diesen Live-Events. Supermax-Gefängnisse sind vollkommen unnötig, was Ausbruch betrifft. Ja, ein normales Hochsicherheitsgefängnis, und das waren die ganzen anderen Gefängnisse, wo ich drin war, waren normale Hochsicherheitsgefängnisse, reichen vollkommen, da kommt kein Mensch raus. Ja, Supermax ist eine, ich hatte ja vorhin darüber gesprochen, dass Politik alles beherrscht im Justizsystem der Vereinigten Staaten, bis zum obersten Gerichtshof hinaus. Das sehen wir ja jetzt mit der Trump-Regierung, nicht? Die jetzt über den US Supreme Court das alles umsetzt, ja. Aber auch das Justizsystem, also Verzeihung, das Gefängnissystem ist ja vollkommen politisiert. Anfang der 90er Jahre gab es diese sogenannte Crack-Cocaine-Epidemic. Das war besonders gefährliches Kokain. Das war sehr billig und machte sehr schnell sehr süchtig. Da haben Leute ganz schreckliche Beschaffungskriminalität begangen. Das war vor 35 Jahren. Und die Antwort der Politik war diese Supermax-Gefängnisse. Denn die Wähler wollten irgendwas, ja, macht was. Und da haben die Politiker gesagt, okay, dann bauen wir besonders brutale Gefängnisse, wo die Menschen richtig brutal und inhuman behandelt werden. Ja, und machen es so schlimm wie möglich. Und das zeigen wir dann den Wählern als Antwort auf diese Menschen, die diese Beschaffungskriminalität begangen hatten, wegen diesem Crack Cocaine. Hat natürlich gar nichts gebracht, aber es geht nicht darum, das Problem zu lösen. Genau wie es vor Gericht nicht darum geht, den wirklichen Täter zu identifizieren. Es geht darum, die Wähler glücklich zu machen. Nicht? Und die Supermax-Gefängnisse waren Show. Ja, das war das, was Donald Trump jetzt macht mit den Strafzöllen, ja, gegen China und Mexiko und Kanada, ja, das ist alles Entertainment für Außenwirkung, aber hat mit dem wirklichen Anliegen herzlich wenig zu tun. Wenn Menschen abhängig sind von Crack Cocaine, werden sie schreckliche Verbrechen begehen, mit oder ohne Supermax-Gefängnis. Hilft gar nicht.
Wie darf man sich das vorstellen? Was unterscheidet das denn so explizit von einem
Man
normalen
wird, man
Sicherheitsgefängnis?
ist isoliert fast den ganzen Tag lang und wird ständig angeschossen, wenn man aus der Zelle rauskommt. Ich bin ja auch mal angeschossen worden hier mit einer Gummipatrone. Die Wärter verprügeln einen bei der kleinsten Gelegenheit. Ja, es ist die Hölle auf Erden. Das ist wirklich, wirklich schlimm.
Das heißt also auch massive Gewalt seitens
Ja.
der Justiz auf den Häftling, um
Und das
entsprechend
Brutal.
den down zu halten.
Ja, aber das Problem ist ja nicht, dass die Häftlinge irgendwie besonders böse sind, ja. Das Problem ist, dass sie psychisch erkrankt sind. Anfang der 80er Jahre haben fast alle US-Bundesstaaten die verminderte Schuldfähigkeit wegen psychischer Erkrankung aus den Strafgesetzbüchern rausgenommen. Das war als Folge des Attentats auf den damaligen Präsidenten Ronald Reagan. Den hat er überlebt. Aber auf Grundlage dieses Attentats auf einen sehr beliebten und geliebten Präsidenten wurde das rausgenommen, die verminderte Schuldfähigkeit. Und heutzutage, wenn man vor Gericht kommt in Amerika, in fast allen Bundesstaaten, findet eine Prüfung statt, ob man zurechnungsfähig ist. Ja? Und solange man zurechnungsfähig ist, danach ist das Gericht nicht daran interessiert, ob du psychisch erkrankt warst. Gar nicht. Spielt gar keine Rolle. Wird gar nicht eingebracht. Und deshalb sind, und das sind Untersuchungen des amerikanischen Bundesjustizministeriums, zwischen 25% und bis zu 50% aller Häftlinge diagnostizierbar psychisch erkrankt. Ja? Ich habe das selber gesehen. Viele meiner Zellenmitbewohner waren psychisch erkrankt. Ja? Da sind teilweise Schizophren, alles Mögliche. Also wirklich, da laufen Leute im normalen Regelvollzug durch, rum, ja, in den Zellentrakten, die vollkommen verrückt sind. Und die sind diejenigen, die dann ins Supermax-Gefängnis gesteckt werden. Das sind nicht irgendwie bösere Menschen. Das sind die, die psychisch krank sind und sich nicht regulieren können. Und solche kranken Menschen dann in ein Supermax reinzustecken, wo sie noch mehr brutalisiert werden, macht ihre psychische Erkrankung dann noch schlimmer. Und das ist der Grund jetzt, wo man 20 Jahre später angefangen hat, diese ganzen Supermax-Gefängnisse zurückzubauen. Eins der schlimmsten war Pelican Bay in Kalifornien. Das war eines der schlimmsten Supermax-Gefängnisse in den ganz Vereinigten Staaten. Da ist aber die Einsicht gekommen, das ist alles Bullshit. Das macht das Problem nur noch schlimmer. Und dieses ehemalige Supermax-Gefängnis ist jetzt ein Gefängnis der niedrigsten Sicherheitsstufe, was ich mir gar nicht vorstellen kann, aber ich habe eine Doku darüber gesehen im Fernsehen. Das haben die tatsächlich gemacht, weil die erkannt haben, in Kalifornien zumindest haben sie erkannt, dass Supermax-Gefängnisse alles nur noch schlimmer machen.
Also das heißt, klar, Gewalt, Isolation und eben nicht nur das Umfeld, sondern auch Menschen, die eigentlich eine medikamentöse ärztliche Behandlung gebraucht hätten, anstatt eine solche Inhaftierung in der Form zumindest. Habe ich das so richtig
Ja,
verstanden?
natürlich. Und ich meine, das ist ja innerhalb der Strafvollzugsbehörden bekannt. Ja? In meinem letzten Gefängnis, das war Buckingham Correctional Center, Hochsicherheitsgefängnis, es war gebaut für 600. Sie hatten 1150 Häftlinge drin. Es war also fast alles doppelt belegt. Ja? Und für 1150 Häftlinge, wovon man davon ausgehen kann, wenn man großzügig ist, ein Drittel, ja, sagen wir mal 300 Leute sind psychisch erkrankt. Das ist optimistisch. Aber sagen wir mal, es sind nur 300, die psychisch erkrankt sind, hatten die sage und schreibe zwei Psychologen.
Das stelle ich mir extrem anstrengend vor, jetzt auch für dich. Du hast selber etwas zu verarbeiten, du musst mit deinem Leben da klarkommen und bist dann noch, ja, und das ist jetzt gar nicht respektierlich gemeint, mit Menschen, die also wirklich da extremste Hilfe bräuchten auf anderer
Jo.
Ebene und dadurch natürlich den Gefängnisalltag für alle anderen auch noch schwerer machen.
Natürlich.
Ja.
Natürlich.
Meine Frage an dich: Hattest du in den ganzen Haftjahren mal vielleicht auch jemanden kennengelernt, der entlassen seine Haftstrafe abgesessen hat und den du trotzdem wieder gesehen hast? Also nicht nach deiner Entlassung, sondern im Gefängnis, hört man ja auch immer wieder. Und gerade dieses Resozialisierungsthema, wenn es da nicht funktioniert, führt ja zu häufig wiederkehrenden
Ja.
Haftstrafen.
Also es gab, das ist geschehen, ja, aber Man muss bedenken, Virginia hatte damals, zu meiner Zeit, mehr als 40 Gefängnisse. Die sind also nicht wieder in den gleichen Laden reingekommen. Also Laden, also die gleiche Anstalt. Ne?
Jens, um jetzt nochmal trotz alledem, jetzt hast du schon ganz viel drumherum erzählt, jetzt kann man sich das so als äußeres Bild, glaube ich, sehr gut vorstellen. Um hier auch den Menschen, die jetzt hier in der Community dir zugehört haben, nochmal so ein bisschen einen Anreiz und einen Impuls zu geben, dich live zu erleben. Vielleicht mal einen minimalen Auszug aus einer Geschichte, die natürlich Menschen interessiert. Was ist der Umgang, wie ist der Umgang, dein Umgang mit Gewalt gewesen? Also ich habe dich jetzt nur auch von Videos her gesehen, wir haben uns noch nicht live getroffen. Und ja, da stellt sich natürlich jeder vor, wie kann man im Gefängnis bestmöglich überleben, indem man am besten 2 Meter groß ist, so ein Fleischberg in den Hals rein tätowiert, kahl rasiert, am besten noch gefährlich aussieht. Was heißt ja noch lange nicht, dass man dann auch gefährlich ist, aber schon mal jedenfalls die äußeren Eindrücke alle mitbringt, um da bestmögliche Überlebenschance zu haben. Wie war das bei dir? Ich habe ja das
Also,
Interview nach deiner Verurteilung gesehen und naja, also es sah so aus, als wärst du da ein potenzielles Opfer. Ich drück's mal ganz unverblümt
absolut,
aus.
ja, wirklich sehr höflich. Ich wurde ja auch kurz nach meiner Ankunft in dem ersten Supermax-Gefängnis, es war also Ende 1991, beinahe vergewaltigt. Das war eine ganz, ganz, ganz knappe Sache. Das ist etwas, das ist auch in meinem Buch drin, mache ich auch eine Lesung. Ich kam aus der Dusche raus und ein riesengroßer Typ warf mich gegen das Geländer und drückte sich gegen mich und raunzte mir ins Ohr: Was würdest du machen, wenn ich dich jetzt in meine Zelle zerre? Und so eine halbe Etage tiefer war ein Kontrollraum, da war eine Wärterin drin. Die hat das alles gesehen, ich habe dir in die Augen geschaut, ich habe runtergeguckt, die hat hochgeguckt, hat dir Finger geleckt, Boulevardzeitung umgeblättert. Das war der National Enquirer. Und da wusste ich, von der kriege ich keine Hilfe. Ich habe geschrien wie am Spieß, ich weiß gar nicht mehr was. Er hat mich laufen lassen. Ich bin zurück in meine Zelle, Splitterfasernackt, Tür zugemacht, eingeschlossen. Und habe mir dann gedacht, was kann ich machen? Ja. Petzen geht nicht, dann ist man Informant, dann muss man in Schutzhaft, dann kommt man für den Rest des, das geht nicht. Auch wenn man selber das potenzielle Opfer war, kann man nicht petzen. Sonst wird man zum Informanten. Ich hätte mich rächen können, ja. Es gab damals mehr als genug selbstgebastelte Messer da, aber habe ich mir nicht zugetraut. Habe ich zumindest angefangen, Hanteln zu stemmen und dann, wie es der Zufall wollte, es war Winter, die ganze Hantelareal war draußen und es war eisig kalt und er war der einzige andere da draußen. Die Wärter waren drin, es war denen zu kalt draußen. Und haben jetzt wahrscheinlich beide gedacht. Er hat gedacht, greife ich den nochmal an, den Söring. Und ich habe mir gedacht, nehme ich so eine kleine Hantel und versuche dem auf den Kopf zu knallen. Haben wir beide nicht gemacht, wir haben Hanteln gestemmt zusammen. Und das haben wir nicht regelmäßig gemacht, aber so 2, 3 Jahre, einmal die Woche in etwa, haben wir Hanteln zusammengestemmt. Ich habe natürlich auch andere Male Hanteln gestemmt, aber etwa einmal die Woche mit dem Typen. Nie geredet. Nach 2 oder 3 Jahren habe ich ihn gefragt, sag mal, was ist denn da damals passiert? Warum hast du das gemacht? Dann hat er mir zu mir gesagt, das ist im Gefängnis immer so gewesen und es wird immer so sein. Ältere, stärkere, schwarze Häftlinge nehmen jüngere, schwächere, weiße Häftlinge und machen mit ihnen, was sie wollen. Aber du bist der Erste, der geschrien hat, der Nein gesagt hat. Und deshalb habe ich dich laufen lassen, denn ich bin doch kein Vergewaltiger. Ich bin ein Ehrenmann.
Starke
Und das
Story.
hat er wirklich geglaubt von sich selber. Das ist natürlich vollkommen grotesk, ja? Hat er wirklich von sich selber geglaubt. Und das war ein riesiges Glück. Hätte mich natürlich nicht, ich war immer noch, sah aus, wie ich aussah. Und ich habe dann auch über die Jahre hinweg dann auch ziemlich Muskeln rangepackt. Aber ich war immer noch klein. Ich habe mich zusammengetan mit zwei Typen, die sehr viel Einfluss hatten. Das waren, dafür gibt es umgangssprachliche Ausdrücke, die man in Deutschland nicht verwenden kann, weil die missverstanden werden würden. Aber das waren zwei Häftlinge mit viel Einfluss und die waren Kredithaie. Und mit denen habe ich mich mal, das habe ich beobachtet, wie die das gemacht haben. Und da kam mir der Gedanke, die beiden können mir helfen, in der Häftlingshierarchie aufzusteigen. Denn das war ja das Grundproblem. Die anderen Häftlinge dachten, sie können mit mir machen, was sie wollen, ohne Konsequenz. Man muss irgendwie aufsteigen in der Hierarchie. Ich hätte Drogendealer werden können. Du vergewaltigst nicht deine Drogendealer, denn die Drogen sind dir wichtiger als der Sex. Ja? Das wäre eine Methode gewesen. Ich hatte aber keine Drogen. Also habe ich mir die beiden angeschaut. Die waren Kredithaie. Man darf nur dreimal im Monat zum Kiosk. Wenn man dazwischen keine Zigaretten mehr hat, muss man zum Kredithai gehen. Man leiht sich zwei Schachteln, muss drei zurückzahlen. Gleich mit Chips und Colas, also was. Man leiht sich zwei aus, man muss drei zurückzahlen. Wer nicht zahlt, wird zusammengeschlagen, kommt in die Krankenstation. Ich hätte ein bisschen BWL studiert an der Uni, habe mir das angeschaut, habe mich zu denen hingesetzt, habe gesagt, Chuck, so hieß der Chuck Harmon und Arthur Bunch, ihr kennt mich, ich bin ein komisch Deutscher. Was würdet ihr sagen, wenn ich euch zeigen kann, wie ihr mit weniger Zeitaufwand mehr Geld verdienen könnt? Sie haben mich ausgelacht, genau wie du. Sie haben mich ausgelacht, genau wie du, aber sie haben mir zugehört. Und
Starker
ich habe
Pitch,
ihnen.
also muss man sagen, wenn ich das so, ich sitze so, du sitzt da oder stehst da, habt ihr orangene Klamotten angehabt, so typisch oder
Nee, 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 nee,
ne?
hellblaue Hemden und
Okay,
Jeans.
also hellblaue Hemden, ja.
Ja.
Und du stehst dann da so und jemand gibt so einen Elevator-Pitch ab, ja, für
Ja.
seine Fähigkeit ist das schon eine starke Sache. Also, das muss
Ja,
man mal sagen.
aber sie haben zugehört,
Ja.
ne? Denn die hatten ja den ganzen Prozess im Fernsehen gesehen und nicht? Die wussten, dass ich anders war.
Ja.
Ich kam ja nicht rein, das ist ein anderes Thema jetzt, aber gerade die schwarzen Häftlinge, viele von denen, haben mich nicht als Weißen gesehen, nicht als weißen Amerikaner. Meine Vorfahren haben nicht ihre Vorfahren versklavt. Ich war außerhalb dieser Sache. Ja, das hat mich ein bisschen geschützt. Ich sah weiß aus, aber war nicht weiß in dem Sinne. Ja, und die beiden Themen haben mir zugehört. Ich habe denen das erklärt. Ja, Kartellformierung, Kreditwürdigkeitsüberprüfung, Marktsegmentierung. Ja, ihr macht die Zigaretten, ich mache die Colas und Chips. Ja, wir arbeiten zusammen. Das Schlimmste ist die freie Marktwirtschaft. Viel besser, wenn wir als Kartell zusammenarbeiten gegen unsere Kunden. Ja, solche Sachen. Ja, das Wichtigste, hört auf, eure Kunden zu verprügeln. Eure Schuldner sind nicht eure Opfer. Ihr müsst verstehen, das sind Business hier. Das sind eure Kunden. Und selbst im Gefängnis muss der Kunde König sein.
Sehr
Und
gut.
das hat funktioniert, hat funktioniert. Wir haben zusammen 5 Jahre lang ziemlich gutes Geld verdient für Knastverhältnisse. Und das Wichtige war, dass die anderen Häftlinge gesehen haben, Chuck und Arthur brauchen den komischen Deutschen, um Kohle zu verdienen. Und wenn wir jetzt den komischen Deutschen vergewaltigen, dann haben wir richtig echt Ärger mit Chuck und Arthur. Und so habe ich mich 5 Jahre lang von 1991 bis 1996 schützen können, als ich besonders jung und hübsch war.
Also auch ganz stark erstmal für diese Ehrlichkeit nochmal hier in der Community, weil man muss sich mal überlegen, das ist ja wirklich ein Überlebenskampf.
Ja, ist
Du
es.
hast, du umschreibst das immer so sachlich und ich will der Sache nochmal ein bisschen mehr emotionalen Tiefgang geben, weil viele so denken könnten, das macht dir gar nichts aus. Also das ist
Nö,
zwar
ich
ein
hatte
Teil deiner
riesige
Resilienz,
Angst.
aber ich glaube, du bist ja kein emotionaler Krüppel, ganz im
Nö, nö,
Gegenteil.
ich hatte riesige Angst. Ich hatte
Ja,
riesige Angst. Ich
ja.
hatte riesige Angst, ja. Aber das ist ja das Allererste, was man im Gefängnis lernt. Man darf auf gar keinen Fall Angst zeigen.
Pokerface, ja.
Ja? Und das richtig Wichtige ist, man darf nicht überheblich wirken. Ja? Wenn man da so reinkommt und so mit den Schultern rollt und sich so tut, als ob der harte Kerl ist, das zieht Gewalt an. Und man darf nicht dem Gegenüber als Rivale erscheinen. Ja, man muss hochwertig sein, aber auf einem anderen Gebiet, wo er sich nicht angegriffen fühlt. Und ich war ja immer außerhalb des Systems. Wenn ein Gangmitglied ein anderes Gangmitglied trifft, dann sind die im gleichen, sagen wir mal, Geschäftsbereich. Ja, die sind Rivalen. Ich bin außerhalb dieser Sache. Ich bin Deutscher. Ich war an der Uni. Ich erzähle der ganzen Welt, dass ich unschuldig bin. Es kommt mich Reporter besuchen. Ich bin nicht ein Rivale, aber Ich habe einen hohen Status, weil ich halt mit Menschen reden kann. Und im Laufe der Jahre war das so, als ich angefangen habe, Bücher zu schreiben, das fanden die Muslimen super toll. Weil ich sie gesehen habe, dass meine Bücher, habe ich ja das Justizsystem angegriffen. Die handelten ja das war ja Kritik am System. Mein zweites Buch hieß zum Beispiel An Expensive Way to Make Bad People Worse. Ein teurer Weg, böse Menschen noch schlechter zu machen. Das war eine fiskalkonservative Kritik des Justizapparats, des Gefängnissystems. Das fanden die Muslime toll und der kämpft für uns alle. Der bekommt jetzt einen kleinen Schutzschild um sich rum. Nicht? Solche Sachen.
Vielleicht da auch nochmal zur Erklärung. Du hast das so schön umschrieben und vielleicht da die Menschen kennen das ja im Regelfall hoffentlich für sie da draußen nicht aus eigener Erfahrung eine Haftstrafe, sondern vielleicht nur aus zum Beispiel deinen Erzählungen, die real sind und die sich durch Fiktion, nämlich durch Kinofilme oder ergeben. Aber Fakt ist eins, Gewalt, Hierarchie und vor allen Dingen Gruppierungen stehen da eine große Rolle da. Und der Überlebenskampf, jetzt gerade, das hast du ja schön umschrieben, für jemanden wie dich, und man könnte jetzt sagen, ist zwar in der Anlehnung jetzt nicht auf dein Elternhaus gemeint, aber du warst ja mehr oder weniger wie so ein Diplomat, ne? Also du warst zwar und hast dann auch deine Reputation durch Intelligenz und Besonderheit gehabt. Aber nicht unbedingt in der Hierarchie auch gar nicht nötig, jetzt der Bad Boy oder das Alpha-Tier der da in
Naja,
dem
also ich wurde ja im Laufe der Jahrzehnte wurde ich ja zu einem Alpha-Tier, aber nicht in dem Sinne. Ja,
ja.
ich war der Anführer der katholischen Glaubensgemeinschaft. Ich habe eine Meditationsgruppe geleitet. Ich habe eine Tai-Chi-Klasse gelehrt. Ich habe andere Häftlinge bei disziplinaren Verfahren verteidigt und so weiter und so fort. Aber was wirklich so sehr nützlich war: Viele Häftlinge können sich nicht ausdrücken gegenüber den Wärtern. Und die Wärter wollen nicht hören, was die Häftlinge zu sagen haben. Ich kann mich ausdrücken. Sehr oft sind Häftlinge zu mir gekommen und haben gesagt: Kannst du mal mit dem Sergeanten reden wegen bla bla bla? Und der mit dem Sergeanten redet, und der Sergeant weiß auch, ich kann mich vernünftig ausdrücken und kann das so ein bisschen vorfiltern, dass das kein Quatsch ist. Ja? Und ich weiß nicht, wie viele tausende Male Menschen auf mich zugekommen sind im Gefängnis mit Häftlingen, haben gesagt: Hey, kannst du mal mit dem Sergeanten reden? Ich habe da ein Problem. Und wenn man so einer ist, der das kann, was man selber nicht machen kann.
Das war Todesursache, der Podcast mit Tatortreiniger Marcel Engel. Was kann Marcel für dich bereinigen? Melde dich oder klick dich durch auf marcelengel.com. Abonniere den Podcast und du kommst für keine Folge zu spät.